Wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Dies ist eines unserer Leitsätze und ein weiterer Grund, weshalb wir als Schweizer Gesundheitsfernsehen QS24 Ihnen andere Sichtweisen vermitteln möchten, die vielleicht nicht mal ganz der normalen Medizin entsprechen. Durch eine neue Regelung von YouTube kann es nun sein, dass hin und wieder eines der sehr polarisierenden Videos gelöscht wird. Auf unserer Webseite www.qs24.tv unter der Rubrik Zensurvideos werden wir diese euch aber weiterhin zur Verfügung stellen. Denn QS24 steht für Demokratie und Meinungsfreiheit.
Herzlich willkommen, liebes Publikum, heute zu unserem Format Naturmedizin. Heute habe ich ein Thema, was viele bewegt, ob Eltern oder auch Kinder, nämlich das Thema Adipositas, Magersucht oder es gibt auch Fälle von Jugendlichen oder Erwachsenen, die unglaublich viel essen und nicht zunehmen. Also das ist ein weites Feld und da gibt es auch sehr interessante Zusammenhänge, die wir heute gemeinsam mit meinem Gast beleuchten werden. Herr Dr. Andres Bircher, hallo. Schön, ja, dass Sie da sind.
Guten Tag.
Was ich jetzt schon mal als erstes fragen würde, was hat Adipositas mit Magersucht zu tun? Wo gibt es da Zusammenhänge?
Ja, also Zusammenhänge gibt es in der Ernährung und im Mikrobiom, in der Art, wie die Bakterienflora des Darmes beschaffen ist.
Okay.
In beiden Krankheiten unterhält das gestörte Mikrobiom im Darm die Krankheit. Es ist interessant, nicht wahr? Die Adipositas hat enorm zugenommen. Mhm. Die WHO bezeichnet es als Pandemie des Jahrhunderts, was natürlich ein falscher Ausdruck ist. Pandemie wäre für Infektionskrankheiten, mhm, weil es hat zugenommen von 200 Millionen auf 300 Millionen in zwei Jahrzehnten. Und in den Entwicklungsländern sind es 125 Millionen adipöse Menschen heute. Und die Adipositas ist eigentlich parallel mit allen anderen Zivilisationskrankheiten so häufig geworden. Jedes Jahr werden die stärker, werden die häufiger. Nun, die Adipositas, die beginnt eigentlich ganz früh schon im Mutterleib. Mhm. Schon eben, wenn in Deutschland zum Beispiel ist jede dritte schwangere Frau übergewichtig und nimmt auch zu viel Gewicht dann noch zu. Und das gibt eine Prägung beim Kinde, sodass es später eben zu Adipositas neigt. Man hat sehr viel geforscht genetisch und keine einheitliche genetische Schädigung gefunden, welche Adipositas erklärt. Und auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat erklärt, dass eben eine so rasche Zunahme dieses Phänomens sowieso genetisch nicht erklärt werden kann, weil die genetische Situation sich über Jahrhunderte ändern würde und nicht über Jahrzehnte. Nun, die zweite, also ich muss noch sagen, eben die genetische Seite, man hat dann natürlich eine gewisse familiäre Häufung, eben eine Übertragbarkeit der Adipositas über Generationen, die da ist. Und heute ist die moderne genetische Forschung ganz stark fortgeschritten mit der Erforschung der epigenetischen Prägung. Das heißt, da werden nicht die Basensequenzen der Gene geändert, sondern die Gene, die Aktivität der Gene wird geändert. Da gibt es, dass eben die Zytosinbasen methyliert werden, dass Mikro-RNA-Moleküle an die Gene angeknüpft werden. Es gibt, dass die Verpackungseinheiten, die Histone, geändert werden. Und auf diese Weise wird dann eben das Phänomen Adipositas an die Nachkommen über Generationen übertragen.
Gibt es da einen Zusammenhang von der Lebensmittelindustrie? Also ich hatte so in den letzten Jahren den Anschein oder den Verdacht, dass da doch Zusatzstoffe, Inhaltsstoffe in die künstlichen Lebensmittel integriert werden, die den Menschen beim Adipos-Werden helfen. Also um dann infolgedessen wiederum Krankheiten zu generieren, die dann wieder mit Medikamenten therapiert werden können.
Ja.
Also gibt es da schon Zusammenhänge aus der Lebensmittelindustrie, wie da Faktoren wirklich auf unseren Körper zugreifen, unser Essverhalten, unsere Darmflora, unsere Psyche vielleicht auch verändern?
Ja, das ist ein ganz wichtiges Thema, weil eben gerade die ganzen Geschmacksstoffe und appetitanregende Stoffe, die beigefügt werden, eben dazu da sind, dass man nicht das Sättigungsgefühl nicht bekommt.
Gibt es da so ein paar Klassiker, jetzt gerade für unsere Zuschauer, dass man schon mal direkt umdreht und schaut, ob die drin sind in dem Produkt?
Also fast alle Fertigprodukte enthalten als Geschmacksverstärker Fructose.
Mhm.
Und die Fructose braucht, um in die Zellen zu gelangen und verwertet zu werden, kein Insulin.
Mhm.
Und das ist ein großes Problem. Dadurch erzeugt die Fructose kein Sättigungsgefühl. Und wenn man eben viele solche Produkte isst, nimmt man deswegen zu. Es sind natürlich noch viele andere Stoffe.
Okay. Ja, und da haben wir jetzt die Gewichtszunahme, auch in Form von der Konstellation im Darm. Und das Gleiche bezieht sich jetzt auch auf Magersucht. Habe ich da auch im Darm eine Störung der Bakterien?
Ja, das ist so. Nicht wahr? Es wurde, also von der Adipositas, wenn wir von da ausgehen, zum Beispiel eine englische Studie zeigte, dass Leihmütter, welche also ein Kind austragen für eine andere Mutter, die das Körpergewicht der Leihmutter beeinflusst, die spätere Adipositas des Kindes, während die leibliche Mutter kaum einen Einfluss hat, wenn sie adipös ist. Und dann hat man auch viele Versuche, vor allem Tierversuche, wo eben dann Stuhl von Adipösen in andere nicht-adipöse Tiere gebracht wurde und dann sind die adipös geworden. Es sind eben gewisse Bakterien, welche bei Adipositas stark vermindert sind. Und bei Adipositas ist auch Serotonin vermindert, sodass man zu depressiver Stimmung neigt.
Was hat jetzt ein Mensch mit diesem Krankheitsbild für eine Möglichkeit, eine Lösung zu finden?
Ja, es ist eigentlich, die Menschen, die zu uns gekommen sind mit diesem Problem, hatten alle schon viele Diätversuche hinter sich.
Ja.
Es gibt dieses berühmte Jojo-Phänomen, weil einfach nur die Kalorien reduziert wurden und die Stoffwechselstörung, die dahinter steht, wurde nicht behandelt. Die Adipositas kommt dadurch zustande, dass eben der Stoffwechsel überlastet wird und dass er die giftigen oxidierenden Substanzen, die entstehen, nicht mehr entgiften kann und ausscheiden kann. Und dann werden die eingelagert in die Zwischenzellsubstanz, welche ganz komplex ist. Das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass eben alle unsere Zellen haben keine Verbindung zu den Blutgefäßen, sondern sind alle nur ernährt über die Flüssigkeit, welche in der Zwischenzellsubstanz vorhanden ist. Und was die Zellen ausscheiden müssen, geht auch in die Zwischenzellsubstanz. Und von dort geht es dann zum Teil wieder in die Kapillaren, zu den Venen. Und zum Teil wird es über die Lymphe dann abtrainiert.
Mhm.
Das ist ein ganz komplexes System. Und dieses wird massiv geschädigt durch Fehlernährung, durch Überernährung mit Nahrungsstoffen, welche der Körper nicht brauchen kann.
Die auch leer sind, ja, wo gar keine Nährstoffe mehr drin sind, die auch künstlich hergestellt worden sind.
Das kommt dazu, ja.
Okay.
Aber wenn Sie das Beispiel nehmen, zu viel Eiweiß, diese Eiweiße gehen ja nicht in den Körper, die werden gespalten in Aminosäuren, die werden aufgenommen und dann muss der Körper wieder Eiweiß aufbauen. Nun, diese Aminosäuren, die müssen dann, damit sie überhaupt verwertet werden können, zuerst desaminiert werden, Amingruppe weg, dann stehen Ketonsäuren, die stark oxidierend sind und die diese Zwischenzellsubstanz verschlacken und oxidativen Stress bewirken. Und wenn der Körper davon etwas noch brauchen kann, muss er es umwandeln in Glucose, in Zucker, damit es in die Mitochondrien abgebaut werden kann. Und das ist ein Riesenaufwand, ein Riesenunsinn und eine Riesenbelastung für den Körper. Und alles, was der Körper nicht beim ersten Durchgang entgiften kann durch die Leber, geht über die Galle wieder in den Darm und wird noch einmal der Leber serviert zum Entgiften. Und so gibt es eine Überlastung dieses Kreislauf zwischen Darm und Leber über die Pfortader, die sogenannten enterohepatischen Kreislaufs. Daher kommen auch die Hämorrhoiden, wenn dieser Kreislauf überlastet ist, okay, weil die Hämorrhoiden Veden sind, die Verbindung haben zum Pfortadersystem.
Okay. Und wie könnte ich jetzt bei jemand, der Magersucht hat, der auch wirklich nichts essen möchte oder vielleicht auch mit dem ganzen System Hunger, Sättigung, Kontrolle, da steckt ja ein ganz großes Feld noch dahinter. Wie könnte man da so die ersten Schritte einleiten?
Ja, also die Sättigung. Wir haben ein Appetitzentrum, das ist im Hirnkern, der Thalamus heißt, angesiedelt, mittlerer und vorderer Anteil. Und der Thalamus, der bekommt Informationen über den Nervus vagus, über Hormone und der vermittelt unserem Bewusstsein das Sättigungsgefühl. Und der ist eben eines der wichtigsten Hormone, ist das Leptin. Das Leptin wird von allen Fettzellen im Körper gebildet und ist eigentlich dazu da, dass wir nicht verhungern. Wenn wir zu wenig Fettgewebe haben, weil wir im Hungerzustand sind, dann steigt der Leptinspiegel. Und das sagt dem Appetitzentrum Hypothalamus, im Thalamus, dass wir essen müssen. Und das macht auch, dass wir häufiger Mahlzeiten nehmen, dass wir naschen. Und Problem, jetzt ich gehe zuerst zur Fettsucht, zur Adipositas, ist das Problem, dass eben diese Verschlackung der Zwischenzellsubstanz des Bindegewebes, dass diese eine Resistenz gegen das Hormon Leptin bewirkt. Das heißt, die Fettzellen, die sind zu viele vorhanden, diese produzieren alle Leptin, aber das Leptin kann das Appetitzentrum nicht mehr abstellen wegen der Resistenz. Mhm. Gleichzeitig entsteht eine Resistenz gegen das Hormon Insulin, welches den Appetit noch besser abstellen würde, wenn man Zucker hat im Blut. Und diese Resistenz gegen das Insulin bewirkt dann, dass die Bauchspeicheldrüse viel mehr Insulin produzieren muss, um überhaupt noch Zucker in die Zellen zu bringen, bis sie sich erschöpft. Da kommt zuerst der Diabetes Typ 2, nicht wahr? Wo man zuerst einen zu hohen Insulinspiegel hat, weil die Bauchspeicheldrüse zu viel Insulin produzieren muss, um noch die Zellen zu versorgen. Und mit der Zeit erschöpfen sich diese Inselzellen und dann gehen sie zugrunde. So ist beim Diabetes Typ 2 so, dass er heilbar ist, solange der Insulinspiegel hoch ist, ist er zuverlässig heilbar durch unsere Diät. Wenn er dann schon zu tief gefallen ist, sind schon zu wenig Inselzellen vorhanden und dann kann man ihn nicht mehr heilen, aber man kann die Folgekrankheiten noch sehr schön vermeiden und hinauszögern.
Mhm. Ja.
Aber Sie haben gefragt wegen der Magersucht.
Ja, genau.
Bei der Magersucht, es ist eine ganz unheimliche Krankheit und ein Riesenleiden junger Menschen. Es sind ja vor allem Frauen, aber es gibt auch immer mehr Männer. Es ist die häufigste Krankheit des jugendlichen Alters und Es ist die gefährlichste psychiatrische Krankheit, weil 20% sterben daran.
Okay.
Ja, nun, bei der Magersucht haben wir Therapiekonzepte, welche eigentlich vor allem verhaltenstherapeutisch sind. Der magersüchtige Mensch, die magersüchtige Frau, hat ein ganz merkwürdiges falsches Wahrnehmen ihrer Körperformen, ihres Gewichtes, ihrer Proportionen. Sie läuft hinter anderen Frauen her und möchte auch solche Stecklibeine haben wie diese dünnen Frauen. Und das ist ein Riesenleiden. Bei der Magersucht ist eben die Darmflora sehr stark gestört, auf eine ganz bestimmte Weise, aber wieder anders wie bei sonst abgemagerten Menschen. Und man hat sehr schöne Untersuchungen, die zeigen, wie die vorhandenen Darmbakterien das Hirn beeinflussen und eben dieses falsche Körperschema unterhalten. Darum fehlt in der Behandlung der Magersucht, die sonst gut aufgebaut ist in den Kliniken, fehlt vollkommen das diätetische Verständnis in den meisten Kliniken leider. Wenn man eben Mastdiäten gibt oder aufzwingt, dann wird die Darmflora noch mehr gestört und dann wird die Krankheit noch chronischer. Man müsste eben mit der Diät das Mikrobiom des Darmes und den Stoffwechsel heilen. Die Magersüchtigen haben viel zu viel Appetit und es ist eben auch dann so, dass sie, was wollte ich sagen, also es gibt Unterschiede, die einen, die haben bulimische Formen, ja, und die anderen, die haben Verweigerungsformen. Und die bulimischen Formen haben andere Mikroben im Darm und andere hormonelle Werte dieser 13 Hormone, die den Appetit steuern, als die Verweigerungsformen.
Wenn wir jetzt diese Krankheit mal als Ganzes betrachten. Jetzt höre ich immer wieder, der Darm, die Mikroben sind die Ursachen für Störungen, Stoffwechselstörungen, Krankheiten. Also im Darm sitzt sozusagen der Tod. Wenn ich jetzt aber die psychischen Aspekte sehe bei Magersucht. Im Vorfeld ist vielleicht dann auch irgendwas passiert. Kann ja sein, familiär, irgendwelche Geschichten. Hat jetzt das, was mir im Außen passiert, Einfluss, dass sich meine Emotionen verändern und dadurch, durch meine Emotionen verändert sich meine Darmflora und daraufhin reagiert mein Körper. Also kann ich über den Geist meine Darmflora steuern und, sage ich mal, in ein Ungleichgewicht bringen? Oder ist es die Nahrung? Weil ich sehe ja auch immer diesen ganzheitlichen Zusammenhang, dass jetzt nicht nur durch das Tun wie Ernähren der Schaden entsteht, sondern auch durch äußere emotionale Schicksalsschläge oder Erfahrungen.
Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Ich habe viel nachgeforscht über diese Frage und habe keine Studien gefunden, die belegen, dass die Psyche die Darmflora ändert. Das kann aber durchaus sein, ist eine gute Hypothese. Aber man findet ganz viel über die sogenannte Gut-Brain-Axis, über die Darm-Hirn-Achse, dass eben die Darmflora unsere Psyche ändert. Die Darmflora ist mit gewissen Krebskrankheiten, vor allem gewisse Hirntumoren, klassische Konstellation dazu ist mit Adipositas, mit den Herz-Kreislauf-Krankheiten, bei der Anorexie und bei der konstitutionellen Magersucht. Überall hat sie ganz charakteristische Bakterienveränderungen von diesen über 1000 Bakterien, die man kennt. Es ist merkwürdig, wie eigentlich nicht nur die Gesamtheit der Darmflora, das sind etwa 1,5 Kilogramm Bakterien, und diese haben, jedes hat ein Genom, jedes hat eine Erbsubstanz. Und unsere Zellen haben Erbsubstanz. Und die Gesamtheit der Erbsubstanz, dieser Bakterien, mit denen wir seit wahrscheinlich Millionen Jahre leben, die hat viel das größere Genom als unser eigenes Genom, unsere Zellen, und beeinflusst eben unseren Körper auch sehr stark.
Jetzt habe ich noch den dritten Fall zu Beginn angesprochen. Ich habe in den ganzen Jahren immer wieder bin ich Menschen begegnet, die unglaublich an Gewicht verloren haben oder sehr dünn waren sowieso schon immer, aber viel gegessen haben. Und die leiden sehr darunter, dass sie im Grunde nur Haut und Knochen sind, obwohl sie durch viel Essen immer versuchen, Masse aufzubauen. Und es gelingt einfach nicht. Was gibt's für die Menschen für einen Rat?
Ja, man nennt das konstitutionelle Magersucht oder Magerkrankheit. Und diese Menschen versuchen meistens eben hochkalorische Nahrung zu sich zu nehmen, Mastkost, und dann nehmen sie noch mehr ab. Mhm. Aber man hat hier das sehr gut untersucht. Diese Menschen, die haben eben die reagieren paradox auf die Appetit- und Körpergewicht regulierenden Hormone. Das heißt, je mehr kalorienreiche Nahrung sie zu sich nehmen, umso mehr nehmen sie ab. Und wir haben sehr gute Erfahrungen damit, wenn sie eben eine vegetabile Frischkost oder eine Zeit lang vegane Frischkost, Rohkost nehmen, dann nehmen sie zu, obwohl sie kalorisch viel tiefer ist. Und dieselbe Erfahrung haben wir mit den Anorexie-Kranken. Das ist eine Riesenhilfe, auch bei Bulimie, wenn man eben auf die vegetabile Rohkost umstellt. Dann ändert die Darmflora und es ändert das Essverhalten. Es gibt nicht mehr die Bulimie, weil eben diese Essanfälle mit dem hohen Zuckerspiegel, Gegenreaktion mit Insulin und dann wieder Hypoglykämie, die wieder zu neuem Essanfall führt. Dieses Ganze hört auf, es wird gleichmäßig. Und da kommen die Patientinnen gut zurande und können die Bulimie aufgeben.
Das ist ja dann auch wieder das gleiche Prinzip, wenn ich von außen mich mit schlechter Nahrung ernähre. Nehmen wir mal tierische Eiweiße aus Massentierhaltung, dann beeinflusst das ja auch nachweislich meine Psyche. Also das bedeutet, ich habe dann auch eventuell Angstzustände oder depressive Verstimmungen. Jetzt steuere ich ja durch außen, durch die Rohkost, beziehungsweise durch das frische Gemüse, Bio im Idealfall, auch wiederum meine Psyche. Es wirkt ja auch stimmungsaufhellend, weil ich ja nichts esse, was mich runterzieht. Konnten Sie in Ihren Kliniken die Erfahrung machen, dass wenn die Menschen frische Kost zu sich genommen haben, auch bereit waren, im Außen, in der Psyche besser in die Ordnung zu kommen? Also dass zum Beispiel die Therapien besser fortschreiten konnten oder das Glückshormon oder die Zufriedenheit der Patienten. Also das fühlt sich ja so an, als ob das alles miteinander zusammenhängt.
Ja, das ist richtig und ist unsere Erfahrung seit vielen Jahrzehnten. Schon Birgit Benner hat den Psychiatern versucht nahezulegen oder auch ein bisschen vorgeworfen, dass sie sich nicht um die Ernährung kümmern, weil er festgestellt hatte, dass eben die Patienten mit der Nahrung, welche das den Stoffwechsel und das Mikrobiom ordnet, in Ordnung bringt, eben, dass sie die Stillung sich aufhält. Wenn wir jetzt zum Beispiel Patienten mit Crohn, Morbus Crohn, die wir behandelt haben, es ist ganz eindrücklich und traurig auch zu sehen, wie überzeugt diese Patienten von der Unheilbarkeit ihrer Krankheit sind.
Da würde ich kurz einhaken, genau dieses Thema würde ich mit Ihnen in einem separaten Interview nochmal behandeln, weil unsere Zeit jetzt rum ist. Es ging so schnell, ich hätte jetzt noch ganz viele Fragen, aber genau dieses Thema Morbus Crohn, da möchte ich mit Ihnen nochmal ein einzelnes Interview gestalten.
Ja, gerne, ja.
Ich bedanke mich sehr für den Einblick in diese verschiedenen Facetten der Ernährung. Es war sehr, sehr interessant. Und liebe Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch für sich die Elemente der Struktur, dieses Gesunde von außen, was dann im Inneren auch die Heilung zusätzlich wiederbringen kann, dass man sich einfach auch mal diesem Gedanken öffnet, dass man nicht hochkalorisch sich ernähren muss, um zuzunehmen, sondern dass man auch dem Körper die Möglichkeit gibt, durch diese gesunde Ernährungsform wieder im Darm eine gesunde Ordnung bringen kann und somit der Körper in seine eigene Ordnung und in die Richtigkeit kommt. Also dass eben Übergewicht oder Untergewicht, diese Extreme, wieder in Heilung kommen. Also ich fand es sehr spannend und ich freue mich auf weitere Interviews. Vielen Dank, dass Sie da waren. Und liebe Zuschauer, schön, dass Sie da waren. Viel Spaß beim Umsetzen, beim Ausprobieren und Dankeschön. Auf Wiedersehen.